NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mit Andreas Kuhnt. Guten Abend. Das Jahr nähert sich dem wohlverdienten Ende und auch wenn noch zwei Tage kommen, an denen großartige Ereignisse stattfinden können, ziehen wir heute schon mal ein Fazit. 2016. Was gab es da an Erfreulichem aus niedersächsischer Sicht? Manch Hannoveraner unter Ihnen wird sich noch erinnern, Ende April im Stau gestanden zu haben. Kein Wunder, da lief die Hannover-Messe, die Stadt ja eh immer ganz gut füllt. Wenn dann aber auch noch der mächtigste Mann der Welt mit seinem Tross zu Gast ist, dann kommt der Verkehr schon mal zum Erliegen. Die meisten Hauptstädter, mit denen ich darüber sprach, die waren allerdings sehr verständnisvoll. Schließlich konnte sich keiner erinnern, wann zuletzt ein US-Präsident Hannover die Ehre gegeben hat. Barack Obama jedenfalls war gut drauf, witzelte mit Angela Merkel beim Rundgang übers Messegelände und lobte gar das großartige Umfeld, das die Geschichte und Schönheit dieser Stadt spiegle. Na dann bis bald, Mr. President. Torben Hildebrand war im April immer an seiner Seite.
Barack Obama winkt noch mal kurz, bevor er im Flugzeug verschwindet. Wenige Augenblicke später schiebt sich die Air Force One in den grauen Himmel. Keine 30 Stunden hat der Besuch am Ende gedauert. Hannover freut sich über weltweite Beachtung. Und der ein oder andere Messeaussteller kann noch immer nicht ganz glauben, dass The President of the United States bei ihm am Stand vorbeigeschaut hat.
Er ist ein unglaublich leutseliger Mensch, ein Mensch, der auf die Leute zugeht, der überhaupt keine Allüren hat und er klopft auf die Schulter, er spricht mit den Menschen. Das habe ich immer an ihm sehr geschätzt.
Er ist ein sehr angenehmer Mensch, sehr interessiert, er hat nachgefragt, er hat kommentiert und er hat es einem leicht gemacht.
Aufgeregt, nervös. Aber natürlich auch unendlich stolz.
Obama und Merkel mit 3D-Brille, Obama und Merkel mit Basketballroboter, Obama und Merkel mit Elektroauto-Ladestecker. Solche Bilder lieben die Unternehmen. Manch normaler Messebesucher dagegen ist froh, dass der ganze Trubel jetzt vorbei ist.
Der Aufwand, der da getrieben wird, ist ein totaler Wahnsinn.
Tritt ja eh bald ab, dass man dann so einen Aufwand noch macht darum. Ne?
Ja, wir müssen jetzt eine halbe Stunde warten, nur wenn man Präsident durchlaufen will. Wir sind ja wegen der Messe und nicht wegen Obama oder so.
Es tut sich nichts hier, eine Stunde sitze ich ja fest. Hätte man ihn noch mit zum Papamobil schusssicher durch die Gegend fahren können, wäre es auch gewesen.
Obamas Papamobil heißt The Beast, auf Deutsch das Biest. Die dicke schwarze Präsidentenlimousine rollt nicht mehr durch die Stadt. Auch die Polizeisperren sind abgebaut. Hannover ist wieder einfach nur Hannover. Obama ist weg, doch einige seiner Sätze bleiben. Zum Beispiel das flammende Plädoyer für ein vereintes Europa.
We need more. More understanding, more dialogue, more humanity.
Und dann die unzähligen Komplimente für die Kanzlerin. Auch sie prägen den Besuch.
I want to begin by thanking Chancellor Merkel for being here.
Obama applaudiert Merkel. Da haben sich zwei gefunden, menschlich und politisch. Trotz Flüchtlingskrise und internationaler Spannungen. An der Seite des Präsidenten wirkt die Kanzlerin gelöst. Sie lässt sich sogar zu Scherzen hinreißen.
And now I learned the proof of the pudding is the eating. Let's start.
Unser Thema heute mit einem Jahresrückblick auf 2016, zwei Tage vor Silvester. Zugegeben, Minden liegt einen Steinwurf hinter der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Aber die nun folgende Geschichte, die ist so anrührend, dass wir über dieses Detail mal elegant hinwegsehen wollen. Die Story dreht sich um einen 25-jährigen Flüchtling aus Syrien. Dieser hatte über eine karitative Einrichtung einen alten Schrank bekommen. Nicht schick, aber irgendwie schon praktisch. Beim Einräumen fand er in einer Art Geheimfach 50.000 Euro in bar sowie Sparbücher im Wert von mehr als 100.000 Euro. Was tut man in solch einer Situation? Na, erstmal überlegen, genau, das tat auch der Finder, bis er sich seines Glaubens besann. Ich bin Moslem und im Koran sagt uns Allah und der Prophet Mohammed, dass wir das Richtige tun sollen und nichts nehmen dürfen, was uns nicht gehört. Also wandte er sich an die Mitarbeiter der Ausländerbehörde und die an die Polizei. Und die zeigte sich voll des Lobes. Dieser junge Mann hat sich vorbildlich verhalten und verdient große Anerkennung. Über diese Würdigung hinaus durfte sich der ehrliche Twen über den Finderlohn von mindestens 4.500 Euro freuen und vermutlich über einen dicken Stein im Brett Alas. Aber auch Niedersachsen hat sich hervorgetan beim Thema Flüchtlinge. Im 100-Seelendorf Sumte an der Elbe sollten 700 Flüchtlinge untergebracht werden. Da war die Verunsicherung unter der Bevölkerung natürlich erstmal groß. Aber dank behutsamer und einfühlsamer Vorgehensweise der Verantwortlichen hießen die Sumter die Gäste schließlich willkommen und trauern ihnen jetzt mehrheitlich hinterher. Denn die Unterkunft ist jetzt verwaist. Grit Richter ist zuständige Bürgermeisterin im Amt Neuhaus. Ist denn wirklich kein Flüchtling mehr da?
Ja, alle Menschen sind wieder weg. Sumte ist sozusagen leer. Es sind die 100 Einwohner noch da. Selbstverständlich merkt man, dass es weniger Menschen sind. Auch hier nach Neuhaus kommen jetzt nicht mehr so viele Menschen, die anders aussehen als wir, die man also auch bemerkt hat. Alles ist sehr viel ruhiger geworden. Das ist also heute der Zustand nach der Flüchtlingswelle.
Wie würden Sie das denn rückblickend betrachten? Es war ja am Anfang so, dass es viel Kritik gab, nicht nur in Ihrer Gemeinde, sondern auch von außen. Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sind da wirklich so ganz unvoreingenommen letztlich mit umgegangen und die Menschen konnten sich wohlfühlen bei Ihnen?
Ja, das glaube ich schon. Am Anfang war es natürlich eine große Schwierigkeit. Die Menschen hier, die hier leben, haben Angst gehabt, haben nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und letztendlich ist doch alles gut gelaufen. Viele haben sich eingebracht, manche haben sich zurückgehalten. Aber insgesamt war es ein gutes Klima und ja, das war für die Gemeinde auch in Ordnung.
Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung noch Kontakt zu Einzelnen, die in Sumte jetzt mehrere Monate gelebt haben und die jetzt ganz woanders sind mittlerweile?
Ob es jetzt persönliche Verbindungen gibt, weiß ich nicht. Hin und wieder lese ich mal was in den Medien, aber ganz persönlich hier ins Rathaus oder nach Sumte kommt wohl niemand mehr.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen rückblickend gewesen als Bürgermeisterin? Hat man Sie da unterstützt in der Arbeit mit der Gemeinde, mit den Menschen vor Ort? Oder mussten Sie das zusammen mit Organisationen vor Ort alles alleine klären?
Nein, am Anfang war es schwierig, auch für mich. Denn ich musste ja den Bezug zur Bevölkerung herstellen und auch ich bin positiv eingestellt gewesen und bin es immer noch, was die Flüchtlinge betrifft. Und da haben wir natürlich versucht im Dialog, wir haben viel kommuniziert mit den Menschen und insofern ist es uns gelungen, dass man sich füreinander interessiert hat. Wir haben zuletzt ja auch schon Feste gemeinsam gestaltet und es hat viele Gemeinsamkeiten gegeben und insofern ist es schade, dass eben die Menschen jetzt alle weg sind.
Also Sie würden es aus Ihrer persönlichen Beobachtung, aus Ihrer Erfahrung heraus wieder tun?
Ich würde immer wieder den Menschen helfen, wenn sie in der Not sind und wenn sie hier bei uns Asyl finden oder für einen gewissen Zeitraum leben können, dann werde ich alles dafür tun, dass das Leben für sie auch bei uns erträglich ist und schön ist.
Was passiert jetzt mit den Gebäuden, in denen die Menschen gelebt haben, in denen die Flüchtlinge gelebt haben?
Ja, leider steht das Gebäude wieder leer. Diese Fläche ist ja ein ehemaliger Gewerbebetrieb. Der stand vorher leer, der ist jetzt auch wieder leer. Das ist ein riesengroßes Bürogebäude. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht die eine oder andere Institution hier noch installiert bliebe. Vielleicht Fortbildungseinrichtung für Flüchtlinge zum Deutschlernen. Die Gegebenheiten sind da, aber das hat niemand erhört.
2017 liegt vor Ihnen. Gehen wir mal davon aus, es kommen keine neuen Flüchtlinge ins Land. Ganz ausschließen kann man das ja nicht. Wir wissen ja nicht, wie sich die Krisenherde weltweit entwickeln werden. Aber was haben Sie sich vorgenommen für 2017?
Ja, alles das, was liegen geblieben ist im Zuge der zusätzlichen Dinge, die wir mit den Flüchtlingen erledigen mussten, soll jetzt angegangen werden. Wir haben als Gemeinde eine nicht sehr gefestigte finanzielle Situation. Wir sind in die Entschuldung gegangen mit dem Land und da gilt es nach wie vor noch drüber nachzudenken, wie wir die Bedingungen erfüllen können, die wir mit dem Land vereinbart haben.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für 2017 und vielen Dank nochmal für Ihr persönliches Engagement, für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Ich denke, wir haben ein gutes Zeichen gesetzt aus Niedersachsen in Richtung Deutschland.
Ja, vielen Dank.
Unser Thema Jahresrückblick 2016, das Positive an diesem Jahr. Bronze, Silber und Gold haben sie gewollt und bekommen. Auch wenn das olympische Motto "Dabei sein ist alles" lautet, wer sich 4 Jahre lang intensiv auf die Spiele vorbereitet, der ist bestimmt nicht gram, wenn dann tatsächlich Edelmetall herausspringt. Jeweils auf den 3. Platz kamen Kai Heffner vom TSV Burgdorf Hannover mit der deutschen Handballnationalmannschaft und die Springreiterin Meredith Michaels-Beerbaum aus Tedinghausen. Olympiasiegerinnen wurden die fünf Fußballspielerinnen Alexandra Popp, Almut Schuld, Lena Gößling, Babette Peter und Isabel Kerschowski vom VfL Wolfsburg. Gold ging auch an die Handbikerin Christiane Reppe im Straßenrennen. Zwei Athleten kamen sogar doppelt dekoriert nach Hause. Sowohl die Dressurreiterin Christina Bröhring-Spreer aus Dinklage als auch Handbiker Vico Merklein vom Gymnastikclub Nendorf. Der gewann Bronze und Gold. Irgendwie ist auch Turner Andreas Tober ein Sieger der Olympischen Spiele von Rio. Eine Medaille gab es für den Hannoveraner zwar nicht, wenn aber jemand wie Andreas das getan hat, trotz eines Kreuzbandrisses seine Übung am Pauschenpferd absolviert und damit der Mannschaft dann zum Einzug in das Finale verhilft, dann ist das ganz, ganz großer Sport. Soweit, so glänzend. Aber Christiane Reppe, der ist die Medaille abhandengekommen, einfach verschwunden in den Feierlichkeiten nach den Paralympics. Ist die denn jetzt zum Jahresende wieder aufgetaucht, Christiane?
Leider nein, ich habe leider keine guten Nachrichten. Die ist nicht wieder aufgetaucht und ich habe ja versucht, gemeinsam mit dem Verband, dass ich eine neue bekomme. Und da gibt es auch leider noch keine Nachrichten. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen, dass ich da irgendwie Antwort bekomme. Bin immer noch medaillenlos, sage ich.
Nun ist ja so eine Goldmedaille bei den Paralympics was ganz Besonderes. Wie kann man die denn verlieren?
Tja, wie kann man die verlieren? Also ich kann es mir selber nicht erklären. Ich bin während der Pressekonferenz in Berlin, hatte ich meine Tasche irgendwo abgestellt und einen Tag später habe ich halt gemerkt, dass sie nicht mehr in der Tasche ist und ich habe sie auch nicht rausgeholt. Ich weiß nicht, es gibt verschiedene Menschen, die manchmal nichts Gutes wollen. Deswegen vermute ich eben, dass mir die jemand aus der Tasche rausgenommen hat, was auch immer damit anstellt.
Ist es denn jetzt so, dass für Sie dadurch die Paralympics ein bisschen weniger wert sind als Mitmedaille oder leben die Erinnerungen trotzdem fort und diese besonderen Momente, als Sie da auf der Strecke gewesen sind, hinterher gewonnen haben, bleiben einfach irgendwie?
Ja, die Momente bleiben natürlich. Also es ist natürlich schade, weil klar ist es immer für jeden Medaillengewinner irgendwie auch von Vorteil, auch sage ich jetzt mal medientechnisch, wenn man natürlich immer irgendwie mal eine Medaille wieder hochhalten kann, wo alle sagen, oh, darf ich mal anfassen und ich stehe dann immer da und denke, okay, also ich bin Paralympics-Sieger, aber ich habe leider nichts, was ich euch zeigen kann. Man kann weder noch irgendwelche Fotos machen und ich hatte mir schon überlegt, dass ich mir die schön in meiner Wohnung irgendwie drapiere und weil es ja für mich, ist ja meine erste Goldmedaille überhaupt bei den Paralympics und es war schon echt was Besonderes und es hat schon, also gefühlsmäßig, die Erinnerungen sind natürlich immer noch toll, aber trotzdem irgendwas genommen, ja, natürlich.
Nun wurde ja vieles rund um Rio damals sehr kritisch beurteilt. Wenn Sie jetzt so ein halbes Jahr später nochmal drüber nachdenken oder vier Monate später nochmal drüber nachdenken, war das übertrieben, diese Kritik an dieser Stadt, an dieser olympischen Stadt Rio?
Meiner Meinung nach war das klar jetzt nicht so top organisiert wie in London, aber die haben sich wirklich Mühe gegeben. Es waren wenige Punkte, wo man irgendwie kritisieren müsse. Und ich glaube, man muss immer schauen, in welches Land man fährt. Das ist so ein armes Land teilweise. Und wir Deutschen oder Europäer oder wir stehen dann da und sagen, oh, ich hatte keinen Fernseher auf dem Zimmer. Und da denke ich manchmal, also ich weiß nicht, also ich brauche in den zwei Wochen, wo ich in Rio bin, keinen Fernseher. Und mir reicht auch das eine Bett und der Platz drumherum. Und ich glaube, da muss man echt immer überlegen, wo fährt man hin und was braucht man auch. Und da finde ich das schon teilweise ein bisschen dekadent, wenn dann einige Sportler da so, ja, sowas äußern. Und auch das Essen war also meiner Meinung nach top. Und wenn es mal an irgendeiner Theke von den gefüllten 20 Buffet-Theken mal ein bisschen nicht ganz so heiß war, dann würde ich sagen, kann man das auch verkraften? Ja, also ich fand es top.
Paralympics 2016, wir stehen ja am Jahreswechsel zu 2017. Was haben Sie sich denn persönlich jetzt für 2017 vorgenommen? Gibt es da überhaupt eine sportliche Herausforderung für Sie, die an die Paralympics heranreichen könnte?
Naja, die Paralympics natürlich nicht. Also das nächste große Ziel ist natürlich Tokio, das steht auf jeden Fall fest. Also 4 Jahre möchte ich nochmal machen. Wir haben in jedem Jahr jetzt wieder eine Weltmeisterschaft. Nächsten Jahr ist die in Südafrika. Das ist auch nochmal ein schönes Ziel. Da waren wir auch letztes Jahr schon. Und ansonsten sind die Weltcups das Ziel. Ich hatte jetzt erstmal ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht auch nochmal irgendwie eine Langstrecke fahren könnte. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich erstmal mein Studium abschließen möchte in diesem Winter oder in diesem Frühjahr. Und da sind die Weltcups, sage ich mal, ein gutes Ziel. Und ich habe zum Beispiel auch noch kein Weltcup-Leader-Trikot. Das bedeutet, dass ich eben alle 3 Weltcups gewinne. Das wäre auch nochmal ein Ziel. Und ich denke auch eine gute Vorbereitung für die WM. Und Also ich denke, das wird jetzt das Ziel sein, ja.
Dann wünschen wir viel Erfolg für 2017. Christiane Reppe, danke.
Danke.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Der Jahresrückblick in unser Thema. Wenn sich über 20.000 Menschen in der Nähe des Maschsees versammeln, dann spielt zumeist Hannover 96 im Stadion. Ende Juli war der Anlass ein anderer, zumal der Termin mitten in der Bundesliga-Sommerpause lag. Das Classic Open Air am Neuen Rathaus begeisterte 2.000 Gäste auf den Rängen und rund 10-mal so viele Zuhörer über den Maschpark verstreut. Manche hatten weißgedeckte Tische dabei, um dem Anlass vermeintlich entsprechend zu dinieren. Anderen genügte eine Stulle und eine Pulle. Eines war am Ende aber beiderseits des Maschteichs klar. Dieser Verdi-Abend mit Dirigentin Carolyn Wilson, mit Sopranistin Marina Rebecca, mit Bariton Thomas Hampson und den Musikern der NDR-Radiophilharmonie, das war ein ganz besonderer künstlerischer Leckerbissen. Und NDR-Intendant Lutz Marmor konnte am Ende befriedigt zusammenfassen, an diesem Abend hätten so viele Menschen La Traviata gesehen, wie sonst im ganzen Jahr in Niedersachsen in die Oper gehen. Organisiert wurde das Classic Open Air einmal mehr unter der Leitung von der niedersächsischen NDR-Fernsehchefin Marlies Pferdmann. War das denn dieses Jahr ein besonderes Event?
Ja, ich glaube schon, weil es ein Tag war, an dem am Tag davor in München dieses Attentat war und alle waren, glaube ich, ein bisschen besorgt. Ich war gar nicht so besorgt. Wir hatten große Unterstützung von der Polizei. Aber es war eine besondere Atmosphäre. Ich glaube, dass viele Menschen gekommen sind, um mit anderen zusammen etwas zu erleben. Und La Traviata ist nun auch eine Musik, in die man wirklich eintauchen kann. Es war warm, wie immer. Es war eine schöne Sommernacht und man musste wieder ein wenig nachdenken. Ist es nun vielleicht ein Sommerwind, der dich ein bisschen erzittern lässt, oder ist es die Musik, die so tief reingeht?
Der Sommer 2016 war ja eigentlich gar nicht so schön. Wie kommt das, dass ausgerechnet bei Ihren Open Airs dann immer das Wetter so mitspielt? Haben Sie einen besonders guten Draht zu Petrus?
Zu Petrus nicht, aber zu einigen, die dort oben die Wolken schieben.
Was sagen die Menschen, wenn sie zu diesem Classic Open Air kommen? Das ist ja wirklich mittlerweile ein traditionelles Highlight, kann man schon sagen, in der Open Air-Saison für Hannover, für Niedersachsen. Was bewegt die Menschen zu sagen, ja genau diese Atmosphäre brauche ich. Ich gehe vielleicht weniger gern ins Opernhaus oder in andere Opernbühnen, aber das brauche ich, dieses besondere Ereignis.
Ich glaube, dass das mit dem Motto Oper für alle ganz gut beschrieben ist. Dort hat man nicht die Barriere, einen Konzertsaal, ein Opernhaus betreten zu müssen, sondern man kann einfach in den Park gehen und muss sich auch nicht besonders schick machen. Man kann eigentlich nichts falsch machen, wenn man dorthin geht. Und ich glaube, das ist so die Motivation der Menschen, die in den Park kommen. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein Versprechen, das der Norddeutsche Rundfunk immer einlöst. Es kommen Weltstars, die man sonst, glaube ich, nur in New York, in Mailand oder in Wien erleben kann. Und da gibt es mittlerweile auch eine Menge an Klassikfans aus ganz Deutschland, die nach Hannover kommen, weil sie wissen, da muss ich keinen Flug nach New York buchen.
2017, das nächste Classic Open Air. Was ist da geplant?
Wir machen Rigoletto im kommenden Jahr. Das heißt, wir hatten zweimal Puccini, Tosca und La Bohème. Dann in diesem Jahr Verdi, La Traviata im nächsten Jahr auch. Und das wird, glaube ich, ganz besonders schön werden.
Ist das schon wieder ausverkauft? Ich habe gehört, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, das geht immer ratzefatze. In diesem Jahr haben wir, glaube ich, nach 28 Minuten keine Karte mehr gehabt. Und so etwas kennt man sonst wirklich nur von großen Popkonzerten, die dann so schnell ausverkauft sind. Und was mich ein bisschen ärgert, ist, dass einige offenbar Karten kaufen, um sie dann horrend teuer zu verscherbeln. Das heißt, es gibt einen kleinen, keinen großen, aber es gibt einen kleinen Schwarzmarkt. Und das zeigt auf der anderen Seite auch, dass die Menschen wohl wissen, dass das eine besondere Veranstaltung ist, für die vielleicht der ein oder andere sogar mehr Geld auszahlt, als wir eigentlich nehmen. Denn wir haben sehr günstige Preise.
Damals, als Sie angefangen haben mit diesen Classic Open Airs, hätten Sie diesen Erfolg so erwartet?
Ja.
Unser Thema, der Jahresrückblick 2016. Wir wollen jetzt mal gratulieren. Okay, als gebürtiger Niedersachse geht Chuck Berry nun wirklich nicht durch. Und ich weiß nicht mal, ob der Mann jemals in Niedersachsen aufgetreten ist. Aber dass der Musiker auch das Land zwischen Harz, Heide und Harlingersiel mit seiner Stimme und seiner Gitarre Bescheid hat, das weiß ich genau. Mal übers Radio, mal vom Plattenteller. Eine meiner ersten Singles war 1972 My Ding-a-Ling. Das war ein Live-Mitschnitt, in dem Barry die Zuhörer mitsingen ließ. Hier die Mädchen, dort die Jungs. Zwischendurch ganz viel Gelächter auf und vor der Bühne. Irgendwie gottvoll, diese Aktion. Überhaupt zeichnet Barry aus, dass er nicht nur ein großer Musiker ist, sondern auch jede Menge Humor hat. Nun ist er also im Oktober 90 geworden und hat für 2017 ein neues Album angekündigt. Das erste seit 38 Jahren. Das widmet das erste Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame seiner Frau Toddy, mit der er seit 1948 verheiratet ist. Und auch ein, na sagen wir mal, Niedersachse konnte 2016 rund feiern. Die Rede ist von Heinz Rudolf Kunze. Der Sänger und Poet verbrachte fast sein gesamtes Leben in Niedersachsen. Und gerade an die Kindheit und die Jugend erinnert sich HRK, wie er in unserer schnelllebigen Zeit auch genannt wird, besonders gerne.
In der Grafschaft Bentheim, in der Nähe von Nordhorn, hatte ich eine traumhafte Kindheit. Heute bezahlen Leute Geld dafür, für Urlaub auf dem Bauernhof. Ich bin so aufgewachsen, ein bisschen jedenfalls, in einem winzigen Einstraßendorf mit einer Zwergschule, wo mein Vater Lehrer war und mich selbst eingeschult hat. Ein zweifelhaftes Vergnügen. Und ich hatte jedenfalls um mich herum nur Bauernhöfe, Heuschober, Tiere, freundliche Bauersleute, die uns auf Händen getragen haben, uns Flüchtlinge aus dem Osten, also sehr positiv aufgenommen haben.
Einmal Niedersachse, immer Niedersachse. Hat er denn niemals daran gedacht, zum Beispiel in Metropolen wie Köln, Hamburg oder Berlin zu ziehen?
Nein, eigentlich nicht ernsthaft. Ich habe ein bisschen damit geflirtet hin und wieder. Ich habe ja angefangen, Musik zu machen, noch in Osnabrück und bin da auch noch lange geblieben. Bin dann nach Hannover gezogen, weil mein Songschreibepartner Heiner Lürich eben Hannoveraner war und wir dann hier gemeinsam ein Studio aufgebaut haben. Ich habe so oft mit Köln und mit Hamburg zu tun, dass ich das Gefühl hatte, da muss ich gar nicht hinziehen. Da gehe ich sowieso ständig ein und aus. Sicher hat es und gibt es eine heimliche Neigung nach Berlin. Nicht nur, weil meine Frau daher stammt, sondern weil ich mich da auch sehr wohl fühle. Andererseits habe ich mir aber immer gesagt, auch seit dem Zeitpunkt, wo ich gar nicht mehr mit Heiner Lürich zusammengearbeitet habe, ich sitze hier geografisch, strategisch sehr, sehr günstig, viel besser als in Berlin, das so weit ab im Osten liegt. Und vor allen Dingen, mal ganz eitel gesprochen, in dieser Stadt bin ich die Nummer 3 nach den Scorpions und den Furies. In Berlin wäre ich Nummer 768.
Der positive Jahresrückblick 2016 in unser Thema. Wir waren bei den Geburtstagen und es gab ja tatsächlich noch einen ganz besonderen Geburtstag in diesem Jahr. Am 1. November wurde unser schönes Bundesland Niedersachsen 70 Jahre alt. Auferstanden aus Ruinen, könnte man sagen. Schließlich lagen alle größeren Städte 1946 noch in Schutt und Asche. Da lag also keine leichte Aufgabe vor Hinrich Wilhelm Kopf, dem ersten von den Briten eingesetzten Ministerpräsidenten. Außerdem waren viele Menschen in Hannover, in Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe nicht wirklich angetan von der Idee eines gemeinsamen Bundeslandes, weil sie den Verlust der Selbstständigkeit befürchteten. Nun, 70 Jahre später ist das irgendwie ja doch Makulatur. Ob Osnabrücker oder Oldenburger, Zeller oder Cuxhavener, Lüneburger oder Leraner, überall fühlen sich die Leute als Niedersachsen. Klar, dass in Emden anders geschnackt wird als in Einbeck und dass jeder Landstrich seine Tradition mit Stolz bewahrt, sei es nun das Plattdeutsche, das Boseln, der Karneval oder das Braunkohlessen. Das ist auch gut so, weil es ja letztlich doch irgendwie verbindet. Christian Wulff, unser ehemaliger Ministerpräsident, erinnert sich.
Ich bin mit den Niedersachsen immer dann gut klargekommen, wenn ich mich wirklich auf die jeweiligen Unterschiede eingelassen habe. Also ich war mal in Leer Emden bei einer Ausstellung »Friesische Freiheit« und habe dort ein Gefühl bekommen für 800 Jahre friesische Freiheit, wo sich die Friesen von niemandem haben irgendetwas sagen lassen, sondern die sind in ihren Dörfern, in Stammeskulturen zurechtgekommen. Und wenn sie Probleme hatten, gemeinsame Probleme mit anderen, dann haben sie sich im Upstalsboom getroffen, das besprochen und sind wieder nach Hause gefahren und haben im Grunde genommen nicht nach Hannover geschaut, nicht nach Brüssel geschaut, nicht nach Berlin oder Bonn geschaut, sondern über die Jahrhunderte halt selbst eigenständig gearbeitet. Wenn man das berücksichtigt, dann wachsen einem die Ostfriesen total ans Herz. Wenn man einfach da bescheiden auftritt und nicht mit dem großen Zeigefinger, das haben wir von Hannover aus vor, sondern fragt, was habt ihr denn für euch vor, kommt man da zurecht. Man kommt mit den Katholiken in Südoldenburg, im Emsland, im Eichsfeld bei Göttingen zurecht, wenn man das berücksichtigt, dass die damals selbst den Nazis widerstanden haben, ihre Kreuze in den Schulen abzunehmen, dem damaligen Kreuzkampf, dann hat man höchsten Respekt vor den Kloppenburgern und Fechtern. Und die Braunschweiger, die sagen halt, wir haben mit Heinrich dem Löwen damals München die Stadtrechte verliehen. Wir hatten Heinrich den Löwen, wir haben den Dom in Königslutter, wir haben andere Dinge, das Herzog-Anton-Ulrich-Museum mit der ganzen Kunst der Fürsten seit 60 nach Christus gesammelt. Und das ist ein Stolz, das ist Niedersachsen.
Also wenn es darauf ankommt, dann stehen wir Niedersachsen halt zusammen. Das war nach dem Krieg so, aber auch 1975, als die Heide brannte, oder 1998 beim Unglück von Eschede oder 2002 bei der Jahrhundertflut an der Elbe. Ich sag's mal, wie es ist. Ich lebe gern hier in Niedersachsen. Prost und alles Gute. Niedersachsen für die nächsten Jahre und vielleicht jetzt schon mal vorweggenommen, ein kleines Mal anstoßen auf den Jahreswechsel 2016-2017. Das war er nämlich, unser Jahresrückblick auf NDR 1 Niedersachsen. Weiter geht's mit den Nachrichten. Schönen Abend noch. Ich bin Andreas Kundt.